Schön rotes Sneakpot-Sofa direkt neben dieses blutige Schlachtfeld gestellt und beobachten für euch von dort diese Schlacht aus The King. Mit mir hier die Anführerin der Franzosen, das ist Claudia Nördinger. Und der Anführer der Briten, das ist Christoph Perner.
Hallo, und braten und mir zur Seite stehen darf mir Stefan Giesbert.
Hallo.
Stimmt, wäre auch gut gewesen.
Da habe ich auch wieder lang gebraucht, bis ich das verstanden habe.
Was war daran so schwierig zu verstehen?
Sieht ihrer Mutter ja auch kaum ähnlich.
Gell? Nee, genau. So im ersten Moment so, Moment, ist das Vanessa Paradis? Nein.
Ja, genau.
Das erkenne ich nicht.
Die haben Vanessa Paradis jünger gemacht, das macht man doch heutzutage
genau.
So.
Ja. Nee, Christoph, du hattest empfohlen, also zumindest mir irgendwie den empfohlen, aber da du schon wusstest, dass das nicht unbedingt mein Film werden wird, hast du mir zumindest ein paar Ausschnitte geschickt. So, hier, guck dir das an, das und das und das. Und dann können wir zumindest drüber reden. Es geht um The King. Jetzt wollte ich gerade den Regisseur sagen, aber ich habe ihn leider vergessen. Willst du kurz erzählen, worum es ging?
Ja. Es geht um einen jungen König im Spätmittelalter, einen englischen König, der ein bisschen gegen seine eigenen Ambitionen zum Nachfolger seines tyrannischen Vaters wurde und dann vom Hof mehr oder weniger überredet wird, genötigt wird, überzeugt wird, Krieg gegen Frankreich, den Erzfeind Frankreich zu führen. Also das Ganze spielt auch irgendwie im Hundertjährigen Krieg, ich glaube gegen Ende des Hundertjährigen Kriegs. Und das macht er dann auch, zieht nach Frankreich, führt dort Krieg und ist erfolgreich und kommt dann wieder zurück. Ihm zur Seite sein treuer Freund aus den Zeiten, als er noch kein König war, Falstaff. Und ja, und auf der Gegenseite, gespielt von Robert Pattinson, ein etwas skurriler französischer Dauphin. Ja, das Ganze ist angelehnt an ein Shakespeare-Stück. Heinrich der
mehrere,
Fünfte.
So, mehrere.
An mehrere, ja, genau. Heinrich der Vierte auch, gell? Ja. Aber schon, also eher an Heinrich den Fünften. Aber ist schon davon, also frei nach Shakespeare, könnte man sagen.
Aber noch freier nach der historischen Realität.
Das auf jeden Fall.
Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. mit der Geschichte, wir haben jetzt schon das eine oder andere Mantel und Degen, nee, ist ja gar nicht Mantel, Matsch und Schlamm, Epos.
Mantel und
geschaut.
Schlamm und Leder.
Schlamm und Leder ist doch viel früher.
Ja, stimmt, das ist eher Schlamm und Eisen hier.
Ja, Schlamm und Eisen, Epos Stahl. Geschaut. Das heißt, das bezieht sich jetzt, ist jetzt nicht irgendwie die Fortsetzung von dem Film vor 4 Wochen oder 8 oder so, sondern ist es wirklich erfunden.
Welcher Film vor vier Wochen?
Ich weiß nicht, auf was du dich gerade beziehst vor 4 Wochen.
Ich auch nicht.
Ich weiß nicht, wir haben doch jetzt irgendwie gefühlt in letzter Zeit öfter so Matsch und Eisen geguckt.
Ja, aber das war, woran ich mich jetzt erinnere, das war meistens so zur Zeit der Wikinger Besatzung in England, also so 9. Jahrhundert. Also es ist schon, wir sind jetzt im Anfang des 15. Jahrhunderts. Also schon weit davon entfernt. Ja.
Okay, das heißt anderer Matsch und neues Eisen.
Ja, viel mehr also Eisen auf jeden Fall vor allem.
Es ist auf jeden Fall so, es gibt natürlich die historischen Persönlichkeiten, aber was die Einzelfakten angeht, sind wir quasi via Shakespeare, aber auch das relativ frei interpretiert.
Ja, genau.
Ja.
Okay. So, Wie fandet ihr das denn?
Claudia, wie fandest du es?
Claudia, wie fandst du es? Ja, dann mach
ich. Also ich fand das sehr gemischt, sehr uneinheitlich, ehrlich gesagt. Ich finde, also ich habe ja gerade vor ein paar Wochen habe ich schon über Timothy Chalamet in Beautiful Boy geredet. Und ich weiß nicht, ob ich, ja genau, ich weiß nicht, ob ich schon auch mal über Call Me By Your Name im Podcast geredet. Aber auf jeden Fall, gut, ist ja jetzt einer der großen Jungen. Ich finde hier diese Figur, die ist schon nicht besonders konsistent, weil die ist eben so, am Anfang bekommen wir noch erzählt, dass er das ja alles gar nicht will und er ist irgendwie so ein Partyboy oder was auch immer.
Aber ich fand auch dann, das nicht so wahnsinnig überzeugend, ehrlich gesagt.
Nee, auch, das auch nicht, nicht überzeugend. Dann aber auf einmal lernen wir, dass er im Gegensatz zu seinem verweichlichten Bruder ja der krasse Battlekid ist, was man ihm überhaupt nicht abnimmt, weil man er wirkt immer so, als könnte er die Rüstung kaum tragen, was ja auch nachvollziehbar ist und so. Aber er wirkt überhaupt nicht wie jemand, der Schlacht. Der
hat ja gar keine Muskeln. Der wirkt
genau,
wie so
ist ja so ein kleines Bübchen.
Ich weiß nicht, ich kenne die momentane Jugendszene da zu wenig. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber das ist so dieser klassische ganz skinny, so leicht.
Emo-Boy, ja.
Emo-Boy vielleicht.
Emo, oder?
Ja.
Und Emo ist lecker.
Und ja, und dann, als er König wird, ist er ja dann auf einmal sofort irgendwie so ein ganz kluger Staatsmann oder sowas. Also ich finde, dass die drei Teile dieser Figur, die gehen überhaupt nicht auseinander hervor und auch unterschiedlich nimmt man sie ihm auch nicht ab. Also ja.
Ja, obwohl ich hatte da zum Teil so das Gefühl, dass man da als Zuschauer auch in eine ähnliche Rolle gebracht werden sollte. Also nehmen wir mal an, es sollte so gemeint sein, wie wie der Hof. Weil der Hof denkt ja auch so, ah ja, das ist so ein Säufer oder so ein Partyboy, der hat ja nichts drauf, den können wir lenken, wie wir wollen. Und dann stellt sich raus, ah nee, der hat doch was auf dem Kasten und der lässt sich halt doch nicht alles gefallen und überrascht dann eben auch den Hof. Und so überrascht er auch den Zuschauer irgendwie.
Okay, also das finde ich ein super Gedanke, aber bei dieser Kriegersache, da erschließt sich das für mich nicht. Weil das muss ja bekannt sein, dass er überall, weil das ist ja wirklich so, du siehst ihn dann einfach so saufen und keine Ahnung, was auch immer machen und irgendwelche Frauen und dann erst in dem Moment, als sein Bruder da auf diese, da irgendwie zur Schlacht sich fertig macht, kommt er so um die Ecke und sagt, ey, lass mich mal machen, ich bin doch der krasse Krieger. Ne? Denkst du so, was? Seit wann das denn?
Ja,
seit
und
zweieinhalb Minuten oder?
Und da, was mich da fast noch mehr irritiert hat, war der Umstand, dass er, ich meine, dass der kämpfen kann, okay, hat er vielleicht irgendwo gelernt, ja, und hat er vergessen, weil er jetzt so viel feiert und so. Aber dass er da plötzlich so diese Verantwortung übernimmt, weil der tritt ja da ein, weil er weiß, dass sein Bruder es nicht bringen wird und dass er dort fallen wird. Und er opfert sich, er springt im Endeffekt ein, obwohl er eigentlich gar keine Lust hat zu kämpfen und das geht ihm alles völlig am Arsch vorbei, aber denkt sich, boah, nee, sein Bruder, der verliert jetzt da den Kopf wegen irgendeinem Blödsinn. Und da hat er keinen Bock drauf und deswegen löst er das ganze Problem. Und er löst es sogar noch dahingehend, dass er sagt, dieses wie in Troja am Anfang, wir kämpfen Mann gegen Mann und dafür müssen die Heere nicht gegeneinander kämpfen. Ja, das schlägt er sogar noch vor. Was ja,
aber,
ich meine, geht's noch selbstloser.
Aber was ich daran ganz gut finde, ganz gut gemacht finde, ist, dass auf der Gegenseite der Hotspur, der ist ja auch nur so ein halber Mann im Prinzip. Okay, vielleicht ein bisschen, also nicht ganz so ein kleines Bübchen und so, aber der ist ja auch so, also ist ja keinesfalls so ein Typ jetzt wie Falstaff oder sowas. Sondern im Prinzip ist das Alberne an dieser Mann gegen Mann ist eben, dass du nicht das Gefühl hast, beide Seiten schicken irgendwie ihre Stärksten und Erfahrensten ins Rennen,
so sondern
du
hast
so zwei Jünglinge, die irgendwie schöns Maul aufreißen und sich dann so ein bisschen da im Match battlen. Ja.
Ja, schön.
Das war jetzt diese große Schlachtszene, richtig? Die du
mir hast du nicht gesehen, glaube ich.
Ach so.
Das haben wir dir nicht zugemutet. Aber du hast recht, so was Ähnliches findet später nochmal statt gegen den französischen Dauphin, der aber schon ernsthafter ist. Also
das fand ich total lächerlich.
Ja, das war das Tolle. Also die Szene habe ich geliebt, weil da eben so. Aber wollen wir da jetzt direkt hinspringen? Ich weiß es nicht.
Ihr könnt auch noch früher.
Spoilern dachte, wir jetzt krass noch, eigentlich?
So krass brauchen wir nicht spoilern.
Aber dass zu einer Schlacht kommt, kann man ja sagen.
Was mir bei diesen Schlachten, also diese Schlachtszenen, die haben mir gefallen, muss ich sagen. Weil, und zwar, deswegen, weil ich da das Gefühl hatte, so, oder weil das so deutlich wurde, was für eine absurd idiotische und üble und unangenehme Art der Schlachtführung das war zu der Zeit.
Ja,
das
ja.
Sieht man ja in so Filmen, die diese Zeit behandeln, fast nicht. Ich meine, klar, die werden abgeschlachtet und so, aber wie scheiße das war.
Ja, und eben auch, dass es also nichts Heroisches hat und es vollkommen zufällig ist, ob du da durchkommst. Genau. Ne? Es ist irgendwie
totale
so,
Scheiße.
Stürzt sich da rein, totale Desorientierung und so. Und dann wird halt hier so ein bisschen Schlamm geboxt und da so ein bisschen Schlamm geboxt. Und
genau,
so.
Dann diese absurden Rüstungen, ja, die
genau, keiner sieht
ganz,
was.
Für ganz spezielle Fälle sinnvoll sind und für ganz viele andere Fälle, wenn es zum Beispiel ein bisschen zu viel geregnet hat und der Boden schlammig ist, totale Mist sind. Also fand ich großartig, weil da so klar wurde, wo ich mir dann überlegt habe, so, war das wirklich so bescheuert?
Das ist schon
ich fürchte, es war tatsächlich so ähnlich bescheuert.
Man konnte doch kaum die eigenen von den Fremden unterscheiden. Also
genau, wo dieser große Kampf, die Theresa hat auch gemeint, so, wie sehen die, wer da wer ist? Da habe ich gesagt, ich glaube, das ist das Thema, dass die das eben eigentlich nicht sehen. Ne?
Ja, Silber also, gegen Silber. Absurd.
Ja, genau.
Also, die hätten ja wenigstens ein paar hatten zwischendrin irgendwie blaue und rote Leibchen an, wie irgendwie früher beim Völkerball oder so. Hätte man ja auch so machen können, aber.
Und dann, also klar, und der Entscheidungskampf selbst, also großartig in seiner Blödsinnigkeit. Also, fantastisch.
Ja. Also, ja, ich finde irgendwie insgesamt ist der Film so, er hat interessante und auch zum Teil attraktive Einzelteile. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn insgesamt so gut finde, ehrlich gesagt.
Also mir hat das schon Spaß gemacht. Ich habe am nächsten Tag habe ich ja die Stellen zusammengesammelt, die der Stefan schauen sollte. Und da habe ich dann eben so wieder rein und da habe ich dann, ich habe nicht nochmal ganz geschaut, aber ich war schon so versucht. Also ich hatte irgendwie schon Bock drauf, ihn sogar nochmal zu schauen. Also irgendwie doch, also hat mir insgesamt doch, und ich fand ihn doch auch rund am Ende, also
ja, also ich finde, dass das Ende schon, worüber jetzt wir nichts sagen, so, oder ich finde schon, dass das Ende nochmal, mich mit ein paar Sachen versöhnt hat, wo ich vorher so gedacht habe, so, also es ist nicht so schlecht zu Ende erzählt, finde ich.
Ja, da wird es vor allem dann eben relativ shakespearisch, gell? Also da merkt man dann halt so, das ist halt.
Man hat eine gute Vorlage.
Das übliche Shakespeare-Verwirrspiel. Ah ja, genau, das war's wohl. Genau, und dadurch wurde es dann für mich auch rund. Am Anfang, hast recht, ging es ein bisschen holprig rein. Aber am Ende hat es doch ein rundes Bild für mich ergeben.
Was sehr schön war, als wir dann in Frankreich waren, so, ich habe es mit Marc zusammengeschaut, hat der Marc die ganze Zeit, hat er gesagt, wo sind wir hier? Was soll das sein geografisch? Da stimmt doch nichts. Die Hügel, was das so ein Quatsch. Wo sind wir denn? Und dann hat er tatsächlich auf seinem Handy, auf der Karte, hat er so geschaut, wo wir wahrscheinlich sind und hat gesagt, alles totaler Unsinn und so. Und noch mehr hat er sich dann aufgeregt, als dann Pattinson auftaucht und sein französischer Akzent da und so. Da ging der Marc die Wand hoch.
Habt ihr es auf Englisch oder auf Deutsch geschaut?
Auf Englisch.
Auf Deutsch war es noch schlimmer. Ich habe mal rübergeschaut auf Englisch und ich muss sagen, da ging es sogar. Aber auf Deutsch war es so absurd, dieser Akzent.
Ja. Also ich fand diesen Akzent von Pattinson eigentlich lustig, so das, was man Camp nennt eben, ja. Also schon total drüber und so, aber ich finde gekonnt drüber, aber der Marc hat sich nur aufgeregt.
Den hast du dir auch angeschaut, Stefan, oder?
Den Franzosen?
Ja.
Ja, total lächerlich.
Ja, wirklich, genau, total lächerlich.
Also.
Aber da kann man schon auch argumentieren, ja, der sollte halt auch lächerlich sein, ja. Also.
Ja.
Also da hat er mir gefallen, viel besser als Vampir.
Ja. Jo, also alles in allem sehenswert, würde ich sagen. Dafür, dass das sowas ist, was so auf Netflix dann mal auftaucht. Ja.
Ja, mich hat er nicht gekriegt, aber ich hätte halt auch vom Szenenfoto oder Geschichtserzählung oder Trailer auch schon nicht ihn schauen wollen. Und deswegen hat er auch keine guten Karten gehabt.
Also ich habe ihn angeschaut wegen Timothée Chalamet, weil das eben ein Schauspieler ist, der mich im Moment schon interessiert, zu dem ich auch so ein bisschen ambivalente Gefühle habe, weil ich den immer eigentlich gut finde und aber immer auch so ein bisschen unsympathisch. Ich finde, der hat sowas, also ich finde, dass er häufig was bisschen Ähnliches macht in Filmen. Er ist meistens so jemand, der eben sehr intelligent ist und irgendwie häufig viele Sprachen spricht. Der ist ja auch bilingual und so. Also jemand mit einem sehr großen Intellekt, der aber gleichzeitig auch so ein bisschen sowas Unangenehmes hat, was ich ziemlich effektiv finde, also als in vielen unterschiedlichen Rollen. Aber ich weiß eben nicht so genau, wie sich das trägt. Da frage ich mich wirklich, wie er jetzt irgendwie eine Karriere aus dieser Art von Figur machen will. Weil ich finde ihn einfach nie so richtig sympathisch oder so.
Nee, sympathisch ist überhaupt nicht, das stimmt. Sag mal, was anderes. Hast du diese Enthauptungsszene verstanden? Warum der die enthaupten, diese zwei enthaupten lässt? Relativ zu Beginn des Krieges? Das habe ich nicht kapiert.
Ich erinnere mich überhaupt nicht gerade.
Hat er denen irgendwie unterstellt, mit dem Feind zu eng zu sein? Oder total seltsam.
Das ist bei mir jetzt auch schon ein bisschen her, dass ich ihn gesehen habe.
Also es kam so, weißt du, der entscheidet sich, den Krieg zu beginnen und sagt dann zu einem seiner Untergebenen oder Cousins oder ich weiß nicht genau, irgendwas waren die, also hier, du hast doch gute Beziehungen zu Frankreich, deswegen wärst du ja eigentlich der Geeignete, den Franzosen zu sagen, dass wir Krieg haben, aber du hast morgen leider was anderes zu tun, denn ich werde dich enthaupten lassen. Und dann nächste Szene, diese total seltsame, wo die allein in diesem Burghof sind und er halt so zuschaut, wie er die beiden enthaupten lässt. Hab ich nicht ganz kapiert. Ach genau, da haben auch gesagt, ja, ihr beiden seid irgendwie vorherbestimmt, irgendwie in die Hölle zu gehen, weil, um dort Platz zu machen, weil bald ein Haufen Franzosen hinterherkommen oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also hast du auch nicht so, hast du einfach über dich ergehen lassen?
Ich weiß nicht, mein Baby schreit leider.
Ah, okay.
Oh. Was mach ich denn jetzt?
Du legst es, sag Punkte und dann kommst du wieder oder nicht?
Genau. Ich sag Punkte? Was?
Wie viele Punkte für den Film?
Entschuldigung. 7,5.
7,5, okay. Gut.
Soll ich jetzt meine Aufnahme anhalten oder was mache ich jetzt?
Nö, lass einfach laufen.
Lass laufen, vielleicht kommst du ja nochmal wieder.
Okay, alles klar.
Okay, gut. Bis dann. Tschüss.
Ja, bei 7,5 gehe ich mit.
Gut.
Aber also ist halt auch einfach mein Genre, gell? Also
ja.
Der Grund, warum ich den Film geschaut habe, ist halt, weil ich halt momentan solche Filme schaue.
Ja.
Oder solche Serien.
Ist nicht mein Genre. Ich möchte ihn, glaube ich, auch nicht bewerten. Ich habe einfach zu wenig davon gesehen. Ich hätte ihn aber auch nicht angeguckt. Bin jetzt, also diese Schlachtszene fand ich schon sehr beeindruckend, muss ich sagen. Also, das ist echt krass. Aber, ja. Die Szenen, wo sie da gemeinsam irgendwo in einem Keller sitzen oder in der Burg und reden.
Ja, am Anfang war es sehr redelastig. Also, es war komisch. Es war, am Anfang war es brutal redelastig und dann war es ziemlich brutal eigentlich. Also,
ja.
So, ja, das war nicht ganz aus einem Guss, aber gut. So. Okay. Nur ja, ich fand's gut.
Ja, das ist doch schon
mal. Ich mochte es. Ja, jetzt rede ich mal noch über The Favorite.
Warte, wir machen jetzt erstmal die Droge der Wahl. So viel Zeit ist ja noch.
Ja, stimmt. Nee, ich wollte dumme Scherze machen, weil die ganzen Filme, die wir jetzt draufstehen haben, hat alle nur die Claudia gesehen. Wir sind nämlich eigentlich schon am Ende, aber.
Ja, wir kriegen das schon hin, wir kriegen nochmal.
Ich könnte noch über Vikings reden.
Wir sprechen gleich noch spontan über neue Filme. Ich drücke jetzt auf den Kapitelmarke zur Droge der Wahl.
Mhm.
Und ja, was ist es?
Sehr einfallslos. Jim Beam Black.
Und das hast du, glaube ich, schon mal getrunken, oder? Hier in der Sendung.
Mhm. Was trinkst du?
Ich bin auch nicht kreativer, aber ich habe jetzt endlich ist ja schon Mitte September, glaube ich, habe ich wieder Wermut und komme natürlich nicht umhin, mir mal wenigstens einen Negroni zu machen.
Wer hätte das gedacht?
Ja. Ich habe ja gestern schon oder vorgestern ein Foto in die Cocktail-WhatsApp-Gruppe gepostet von der Abfüllung. Ich habe für ein benachbartes Team bei uns auf der Arbeit die haben heute Weihnachtsfeier und wollten Cocktails haben. habe ich so kleine Fläschchen abgefüllt, mit jeweils einem Cocktail drin und insgesamt 45 Fläschchen oder so. Und da war eben auch der Negroni mit auf der Karte, sodass ich da dann versehentlich Wermut verkaufen musste. So ein Ärger. Aha. Ja, das habe ich heute ausgeliefert. Ja, so.
Ja, The Favorite. Stefan, worum ging's? Problem, wir haben den Film nicht gesehen. Wir haben den auch Film den nächsten gesehen. Nicht. Genau. Und auch den übernächsten nicht. Wir haben uns drei Filme
hast du nicht geschaut?
Nee, tatsächlich nicht.
Okay.
Ich höre zwar passiv viel Bibi Blocksberg momentan, aber
haben
nicht
wir doch Bibi und Tina. Gehört, als wir bei euch waren, oder?
Bestimmt. Das ist ja das durch momentan. Ja. Aber die alten Aufnahmen, die mit der alten Musik und ja, alles alt.
Die haben die noch die gleichen Geschichten nochmal aufgenommen oder was haben die gemacht?
Nee, das sind jetzt andere Geschichten, glaube ich. Also das ist ja auch Bibi und Tina ist ja jetzt so ein Buddy-Ding mittlerweile. Früher war sie ja eine Solistin.
Ja. Ach, das ist die Bibi.
Ah. Ja klar. Ich glaube, das ist Bibi Blocksberg. Also da müsste ich mich.
Ich dachte, das seien irgendwie so. Weiß nicht, irgendwie.
Mach nicht schwach. Vielleicht ist auch was ganz anderes.
Bei Mädchen sowas wie Hani und Nani oder so.
Vielleicht ist es was, du hast recht, vielleicht ist es was ganz anderes. Ich hatte mal angenommen, dass es Bibi Blocksberg ist, aber vielleicht irre ich mich. Da freue ich mich jetzt die Claudia.
Ja. Vielleicht kommt sie wieder, dann reden wir auch noch über andere Filme. Jetzt müssen wir ein bisschen spontan improvisieren, aber das ist ja unsere Spezialität. Du hattest gesagt, du kannst über Vikings reden.
Genau, ich habe mittlerweile genug Vikings gesehen, um meinen ersten Eindruck loszulassen. Also ich habe glaube ich, anderthalb Staffeln oder so gesehen.
Okay.
Hol
mich mal ab, wo sind wir? Jetzt sind wir wieder 500 Jahre früher, oder?
Ja, genau. Wikinger-Serie, das ist jetzt, ich hatte ja schon mehrmals über The Last Kingdom gesprochen, diese Geschichte Wikinger in Großbritannien und die verbliebenen Königreiche versuchen sich zu einen gegen die Wikinger und versuchen irgendwie England zu werden. Mhm. Und jetzt befinden wir uns in der Zeit direkt davor, in der Generation davor. Es sind auch ein paar, die wir aus The Last Kingdom kennen. Also zum Beispiel der König Alfred der Große, der taucht hier auch auf als Junge. Und sein Opa ist, glaube ich, König gerade, genau. Und es ist aber zentriert eben viel weniger auf Großbritannien, sondern viel mehr auf die Wikinger und auch eben in Skandinavien, nicht näher bestimmt. Und handelt von einem legendären König, der ist allerdings jetzt gerade noch nicht König, also den es wirklich gab oder den es wirklich gegeben haben soll, Ragnar Lodbrok und dessen ja, Karriere, könnte man sagen, der eben von Untergebenem sich zum Grafen, beziehungsweise Jarl heißt es auf Norwegisch,
ist herauf. Ist das Norwegisch? Nee, ist Englisch, oder?
Ja gut, Altnordisch. Was meinst du jetzt
in der Film, welcher Sprache?
Also die Serie. Die Serie ist auf Englisch, nee. Okay. Aber die benutzen halt die Bezeichnung zum Teil. Also die sagen halt nicht Graf Ragnar, sie sagen Jarl Ragnar.
Okay, das ist ja cool.
Und es ist, hatte ich glaube ich damals auch schon mal erwähnt, ist deutlich mehr diese innerwikingischen Ränkespiele. Also die sind auf Raubzug in England gerade und in der Zeit kommt halt der Nachbar Jarl und überfällt ihr Dorf und nimmt das ein und schändet die Frauen und so weiter. Gell? Mhm. Oder er ist bei einem anderen, ist glaube ich beim König oder nee, beim Nachbar Jarl und ich möchte nicht sagen, verliebt sich in eine Prinzessin, die dort auch ist, sondern ich möchte nicht so weit gehen, sondern er vögelt sie halt, ja. Es wird wild durch die Gegend gevögelt.
Okay.
Und findet dann seine Frau zu Hause nicht sehr lustig. Dann gibt es da Verwirrung, dann muss er sich entscheiden, welche Frau er haben will.
Wie erfährt die das denn?
Er hat seinen Sohn dummerweise dabei gehabt und der hat es mitgekriegt. Und damals wurde ja alles noch unter einem Dach, gell? Da haben das die Kinder schon auch so ein bisschen mitgekriegt, wenn da, ja. Und ja, da gibt's da eben so ein bisschen Eifersüchteleien und Geschichten. Und also es ist, ja, alles schön und gut. Fängt mich auch, also ich mag einfach diese Atmosphäre, diese Zeit und also das liegt mir schon.
Matsch und Eisen und Schiffe und.
Genau. Ich mag manche Figuren nicht besonders. Also er hat zum Beispiel so einen Freund, der von einem auch relativ bekannten Schauspieler gespielt wird, im Norwegischen. Das ist auch einer von den Skarsgård-Söhnen. Und der ist so völlig überdreht und spielt so einen halb Verrückten eigentlich irgendwie so, der so maskottchenhafte Position bei denen einnimmt. Oh, finde ich total nervig. Auch den Hauptdarsteller tue ich mir ein bisschen schwer mit. Also ja, ist okay. Aber so richtig super sympathisch ist er mir nicht. Es ist nicht so, dass ich diese Serie lieben werde. Ich mag sie, ich schaue sie auch gern weiter. Habe auch schon der Theresa versucht, sie anzutragen, aber ihr ist es zu langsam erzählt. Also sie,
okay.
Sie hat am Anfang mit reingeschaut und fand es, oh nee, es entwickelt sich zu langsam und so. Das ist halt bei The Last Kingdom, das geht halt, wird in einer affenartigen Geschwindigkeit erzählt. Das ist halt hier gar nicht so. Ja, aber macht schon Spaß. Also und ist halt die frühere, gell? Also das ist halt, ich habe das jetzt so rumgeschaut, aber in Wirklichkeit war halt erst Vikings und dann The Last Kingdom.
Genau,
so.
Vikings gibt's ja schon ewig, oder?
Ja, Vikings gibt's schon lange. Aber ich habe halt jetzt erst einen Streamingdienst, der ist im Dings halt, also war bei Amazon.
Streamingdienst.
Genau. Oder irgendwas wollte ich noch sagen zu Vikings. Ach genau, was mich ein bisschen stört, ist ja so Religion. Also okay. Die haben, ich meine klar, Religion war ein großes Thema damals, auch dann eben gerade im Krieg dann gegen die englischen Königreiche. Aber es wird so komisch dargestellt. Die sind dann auch bei so einem, das ist wie so eine Art Gathering oder ja, es ist kein richtiges Ding. Es ist eher so ein, wie so ein religiöses Treffen und was irgendwie so völlig Woodstock-mäßig wirkt. Die liegen dann alle im Wald in irgendwelchen Hängematten und rauchen Dope, und sind alle gut drauf. Nee, sie rauchen kein Dope, sie essen Pilze, ja, aber im Endeffekt ist es.
Ich wollte gerade fragen, so, gab's zu der Zeit das?
Ja, das gab's tatsächlich schon.
Dort auch?
Ja, das gab's schon. Hm? Da gibt's schöne Geschichten, haben wir in Archäobotanik damals die Geschichte von Marihuana oder von Cannabis, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Form, gibt's tolle Geschichten von, ich glaube, zur Zeit, noch früher, zur Zeit der römischen Provinzen, gibt's Geschichten von ich glaube von Skythen. Da bin ich jetzt nicht sicher, ob von Skythen, aber von irgendeinem was Stamm oder Volk, dass die Römer als Barbaren bezeichnet haben. Da gibt es so schöne Geschichten, dass die sich dann in irgendein Zelt zurückgezogen haben und irgendwelche Kräuter geraucht haben und dann mit der Zeit laut gelacht haben. Und das war, wie gesagt, das war noch früher, aber das war jetzt ein kleiner Exkurs. Na, auf jeden Fall, die essen jetzt Pilze und es ist genau wie, als würden sie halt den Woodstock LSD zu sich nehmen und die kriegen dann halt irgendwelche Göttererscheinungen und es ist unheimlich viel mit Opfern. Es werden dauernd Menschenopfer gemacht, wo ich auch so das Gefühl habe, so, es sind so wenig Leute. Ist das wirklich realistisch, dass die dauernd Menschenopfer gemacht haben? Überhaupt auch die Kriegsführung ist unheimlich glorios, wie sagt man? Glorios? Mir fehlt gerade das Wort. Immer wahnsinnig wenig Leute, ja, also da kämpfen immer so vielleicht 20 gegen 15 oder so, ja, also nie große Schlachten oder so, hauen sich dann auf die Mütze und schlachten sich gegenseitig ab und wenn nur noch 5 übrig sind, dann rennen die dann weg oder so. So. Also irgendwie, komisch, aber das war vielleicht auch so, kann gut sein, aber wenn das so war, dann kann ich es nicht glauben, dass die dauernd Menschen geopfert haben, weil das wäre einfach eine krasse Verschwendung.
Ja. Seltsam.
Ja. Ja. Ja, ist halt, man merkt doch viel mehr als bei dem Last Kingdom, dass es halt echt fiktiv ist. Gell? Also es ist halt auch so ein Wikingerbild, was eben ein althergebrachtes Wikingerbild ist und was eigentlich schon echt lang überholt ist oder schon eine gute Zeit überholt ist. Also es fehlt eigentlich nur noch, dass die so Helme mit so Hörnern aufhaben. Das haben sie zum Glück nicht. Aber ja, es ist halt, man merkt halt echt, dass es Fiktion ist. Lustigerweise eben anhand eines Protagonisten, den es wirklich gab. Eben ganz anders als bei Last Kingdom. Da ist ja anhand eines Protagonisten, den es nicht gab, der ganz klar fiktiv ist, aber mit in einem Setting, was wahrscheinlich der Realität viel näher kommt.
Hm.
Aber, ja. Also, machen beide Spaß. Mir macht das Spaß momentan.
Okay. Ich werde es nicht schauen, aber vielen Dank, dass ich drüber hören durfte.
Nee, für dich ist es nichts.
Ja, fürchte ich auch. Jetzt kommen wir wieder ins Straucheln. Haben wir noch irgendwas gesehen? Jetzt müssen wir ja wirklich das, was wir sonst vor der Sendung machen. Heute warst du locker flockig. Die Claudia hatte irgendwie einen ganzen Berg an Filmen vorbereitet.
Ich würde dir gerne einen Film empfehlen.
Mir? Ah, okay.
Ich möchte jetzt noch gar nicht groß drüber reden. Ich möchte ihn nur empfehlen und vielleicht auch den Zuhörern da draußen. Dann können die den nämlich schauen und dann können sie gucken, was wir darüber in einer der nächsten Folgen sagen werden. Es ist nämlich ein Film, der mich wirklich berührt hat. Und zwar ist es Maggie mit Arnold Schwarzenegger.
Was?
Es ist ein Zombie-Film. Und mehr sage ich dazu nicht. Aber er ist wirklich berührend.
Okay. Bei Maggie hatte ich jetzt diese Assoziation zu diesem entführten Mädchen in Portugal, die da irgendwie jahrelang, Jahrzehnte durch die Medien gegeistert wurde.
Ich glaube, die schreibt sich auch so, ja. Das ist ja immer noch nicht gelöst, oder?
Ich glaube nicht, ne.
Ist immer mal wieder so, alle Jahre kommt dann mal irgendwie, oh, jetzt neue Informationen und dann kommt nichts.
Ja. Okay. Maggie, ein Zombie-Film.
Ja, toll. Also, so viel will ich gar nicht sagen.
Okay, ich werf ihn mir gleich mal auf die Netflix-Liste und
ja, mach das, schau.
Versuch ihn mal bis nächste Woche zu schauen, dass wir den Namen sprechen können. Ja.
Tja, haben wir noch was?
Gut. Also, ja, wir haben noch ein großes Thema, aber Filmthemen habe ich jetzt. Ich schaue im Moment noch Jack Ryan, würde aber gerne erst zum Ende hin darüber sprechen. Ich bin jetzt irgendwie bei Folge 6, das heißt noch 2 müsste ich eigentlich bis nächste Woche schaffen.
The Crown hat wieder angefangen, gell?
Das habe ich groß gesehen, ja.
Aber ich habe es noch nicht gesehen, weil wir momentan noch Downton Abbey schauen. Da sind wir jetzt fast in der letzten Staffel.
Oh, okay. Ich bin wieder da übrigens.
Ah, cool. Ah. Voll jetzt, ich dachte, ich muss jetzt schon über Downton Abbey reden.
Ah ja.
Brauche ich da noch nicht unbedingt. Oder wollen wir kurz über Downton Abbey? Hast du das schon mal hier, Claudia?
Ich glaube nicht unbedingt, nee.
Also ich bin jetzt Ende der vorletzten Staffel gerade.
Mhm.
Oder gegen Ende der vorletzten Staffel. Und es hat mich am Anfang nicht richtig gepackt, weil ich ein Problem mit den meisten mit den Figuren habe. Also ich fand einen Großteil der Figuren massiv unsympathisch.
Ja, finde ich auch einige, ja.
Hatte Schwierigkeiten, da irgendwie Identifikationspersonen zu finden. Mit der Zeit geht es dann so halbwegs. Aber es, also selbst jetzt fällt mir das noch schwer. Und es ist mir zum Teil ein bisschen zu soapig, muss ich sagen. Also
ja, so, das finde ich auch. Das finde ich auf jeden Fall.
Ja. Also wirklich, dass alles passiert. Ja, ich meine, okay, dass die spanische Grippe halt durchrauscht, fand ich sogar noch in Ordnung. Und der Erste Weltkrieg, das war halt zu der Zeit so, dass das jede Familie betroffen hat. Deswegen fand ich es halt okay, dass da halt auch ein Bodycount seinen Tribut fordert. Aber insgesamt, es passiert halt wirklich alles, gell? Also Es ist mir ein bisschen viel, muss ich sagen. Aber es macht schon süchtig, kann man nicht anders sagen. Also wir schauen das halt. Und selbst jetzt, wo The Crown neue Staffel raus ist, habe ich Theresa gefragt, so, hier, wollen wir jetzt Downton Abbey unterbrechen und The Crown erstmal schauen? So, nee, wir schauen jetzt erstmal Downton Abbey fertig. Ja, aber wie ist deine abschließend? Du hast es wahrscheinlich komplett gesehen, oder? Downton Abbey.
Ja, nicht den Film bisher, aber den Rest,
ach, ja. Es gibt auch einen Film, das wusste ich nicht.
Ja, jetzt vor einem halben Jahr oder sowas rausgekommen oder so. Ziemlich neu.
Ah, okay.
Ja, eigentlich so ähnlich. Also ich ist durchaus auch so, dass ich eine ganze Menge Figuren unsympathisch finde. Ich finde auch, dass es ein paar richtig coole Figuren gibt.
Ja, welche findest du cool?
Ja, natürlich vor allen Dingen Maggie Smith und so. Das ist schon, ja, finde ich.
Wer ist denn Maggie Smith?
Ja, die alte Dowager Countess.
Ach so, ja, ja, klar, die ist natürlich, ja, super.
Das ist halt, und dann Michelle Dockery, die mag ich eigentlich auch ganz gerne. Also
die, mir sagen die Darsteller überhaupt nichts.
Kannst das du ist die, oh Gott, ich kann mich jetzt an die Namen nicht mehr erinnern, die die Tochter, die alle wollen.
Die findest du gut?
Ja, die finde ich gut. Die finde ich nicht unbedingt sympathisch, aber die finde ich gut.
Scheiße.
Nee, das finde ich überhaupt nicht. Also, es ist ja auch, ich habe irgendwann ja auch diese, ja, es stimmt, aber ich finde, dass sie sehr gut ist. Also, ich finde die auch in dieser Netflix-Serie Godless, finde ich sie
diese Western-Serie,
unfassbar gut, ja.
Ich finde die so unsäglich unsympathisch. Also, diese kalte Fisch. Und ich finde es auch so unglaubhaft, dass die alle so auf die stehen. Denke mir, warum stehen die alle auf die? Warum stehen die nicht auf die Edith?
Nee, das finde ich nicht. Also, ja. Aber mir war auf jeden Fall auch so, dass dieses Soap-Opera-mäßige war mir ein bisschen viel. Dann diese ganze Sache mit dem Mord, mit dem Bates und sowas, und seiner Frau und sowas. Oh, nee, also daran hat mich wirklich nichts interessiert.
Der erste Mord oder der zweite?
Ach, keine Ahnung. Und ja, also ich fand eigentlich mit so die Sachen zwischen Maggie Smith und der Crawley und so, das fand ich so am lustigsten, die beiden miteinander und ja, aber also im Großen und Ganzen finde ich, ist es halt schon auch ein großer Propaganda-Apparat, dieses der Zusammenhalt der Klassen im Dienste des Systems ja irgendwie auch und das finde ich auf der Metaebene finde ich das interessant, aber für mich hat sich's auch. Naja, ich meine, das ist ja schon, das schaut man auch in Großbritannien und damit stützt sich natürlich in gewisser Weise das Klassensystem, so wie es existiert. Weil die Serie ja schon vermittelt, dass es, obwohl es natürlich dann so am Schluss so ein bisschen progressiv tut, dass irgendwie es schon auch
cool ist.
Ja, dass es irgendwie schon im Sinne aller ist, dass es so eine Ordnung gibt und die Adligen sind ja irgendwie auch gut zu ihnen und ja, irgendwie stützen alle das System eben, ne?
Ja, und stimmt.
Das ist natürlich, da wird schon so eine Mehr verkauft.
Selbst der Revolutionär wird ja dann
genau,
so
absorbiert im Prinzip.
Komplett, ja, genau, assimiliert.
Ja.
Obwohl auch dann, weißt du, diese Lehrerin, die er dann mal aufreißt.
Genau.
Die ist ja so unsäglich.
Die ist dann wieder zu revolutionär, gell?
Die ist ja so unsäglich unsympathisch und doof. Und das
stimmt.
Also, wo man sich denkt so, warum habt ihr die jetzt so krass überzeichnet? Ja, dass man sie hassen muss im Endeffekt. Ah.
Ja, genau. Naja, also habe ich ganz gerne angeschaut, aber ja. Jetzt auch nicht so endlos gut, finde ich.
Nee, stimmt. Also, ich hatte eigentlich, weil es eigentlich fast egal, mit wem man ja redet, überschlagen die sich ja immer, ja, musst du schauen, super geil, super krass. Und da muss ich sagen, so, dafür ist jetzt echt ganz schön soapig. Das hätte ich jetzt gar nicht mal so gedacht, aber ja. Also ich hatte eigentlich eher sowas erwartet, wie so von der Qualität her eher so wie The Crown.
Hm.
Und das, finde ich, hat's nicht ganz. Aber gut, ist halt auch fiktiv und wir wollten alles reinbraten und eben nicht eine Biografie.
Ja, aber die Leute wollen es eben gerne ein bisschen soapig, insofern.
Ja, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, die Theresa hat ja mittlerweile durchgebinged Velvet. Sagt ihr das was?
Velvet.
Nee. Das ist eine spanische Netflix-Serie, die in einem Modehaus spielt. Also so die Mode machen. Und das ist so, es ist wirklich Soap, trifft es schon nicht mehr. Das würde ich eher sagen, ist schon Telenovela. Das ist wirklich krass. Aber macht auch irgendwie Spaß. Also ich habe nicht wahnsinnig viel davon gesehen. Aber also ich kann es schon nachvollziehen, obwohl die Musik echt nervig ist. Aber das spielt so in den 50ern, wenn ich mich nicht irre.
Ja, also bei sowas geht es mir ehrlich gesagt dann so, dass ich sowas dann vielleicht am ehesten sogar nur so halb schaue, auf Netflix laufen lasse, wenn während ich Geschirr spüle oder sowas.
Ja, also das ist wirklich so. Dafür ist Welt super.
Ja.
Jo. Jo, aber jetzt, wo du wieder da bist, können wir auch mit deinen Favoriten weitermachen.
Ja, ja. Also, wir sind ja heute. Was wir heute adelig sind, das ist ja wirklich kaum zu glauben. Also wir sind ja, wir sind auch im Dienste des der Monarchie unterwegs heute. Ich wollte über The Favourite sprechen, den letzten Film.
In deiner Abwesenheit habe ich übrigens auch über eine andere, über einen anderen König gesprochen, aber.
Nämlich? Gut. Über welchen?
Ragnar Lodbrok, ein Wikingerkönig.
Okay, alles klar. Ja, also ich wollte kurz über The Favourite sprechen, den aktuellen Film von, oder vor einem halben, dreiviertel Jahr rausgekommenen Film von Yorgos Lanthimos. Oder wie die Engländer sagen, Lanthimos, aber er ist ja Grieche. Von dem habe ich ja schon mal vor einigen Jahren The Lobster besprochen. Der letzte Film vor diesem von ihm war Killing of the Sacred Deer und sein erster Spielfilm Dogtooth. Der hat sich schon so einen Namen gemacht dafür, dass alle seine Filme irgendwie seltsam sind, sehr ungewöhnlich, irgendwie sperrig. Und das ist bei diesem hier auch so, obwohl der, würde ich sagen, wahrscheinlich doch der mainstreamigste bisher ist. Er war 10-fach Oscar nominiert. Am Schluss hat Olivia Colman, das passt jetzt wieder, die natürlich jetzt die Queen in der neuen Staffel von The Crown ist. Die hat den Oscar Anfang des Jahres gewonnen für The Favourite als Hauptdarstellerin. Die weiteren zentralen Rollen werden gespielt von Emma Stone und Rachel Weisz und Nicholas Hoult. Und wir befinden uns im 18. Jahrhundert. Olivia Colman spielt Queen Anne, also die letzte Stuart-Königin, die sehr krank ist und auch schwach gebeutelt. Und die Regierungsgeschäfte werden eigentlich wesentlich von ihrer Freundin Lady Sarah, gespielt von Rachel Weisz, geführt. Und Emma Stone taucht dann, die ist eine Cousine von Lady Sarah, taucht dort auf und sehr schnell hat sie dann mehr Einfluss, als man erwarten würde. Sie kommt erstmal so ganz unschuldig daher, aber wir merken sehr schnell, dass sie es faustdick hinter den Ohren hat. Und das merkt Rachel Weisz' Figur auch sehr schnell. Ja, und im Prinzip ist es dann ein Wettbewerb zwischen den beiden, um darum eben, wer the favorite ist von der Königin. Und es gibt so ein paar, sagen wir, Alleinstellungsmerkmale. Also eine Sache, die wirklich toll ist, es gibt tolle Interieurs und alles ist mit, ist ohne künstliche Ausleuchtung gedreht. Also das ist sehr, sehr viel Kerzenlicht in der Regel und der Film arbeitet eben mit natürlichem Licht und mit Lichtquellen, die in der Szene sind und nicht von außen quasi aufbeleuchtet sind. Was dem Film eine tolle Atmosphäre gibt. Die Interieurs sind wirklich fabelhaft, tolle Kostüme und so. Und dann kommt eben dazu, dass er einen eigenartigen, etwas satirischen Tonfall hat. Es sind sehr, wie drückt man es jetzt am besten aus, zum Teil auch etwas ordinäre Anteile. Also überraschend ordinäre, manchmal muss man ein bisschen schlucken. Und ansonsten ist es eben auch so, dass die beiden Damen, die da gegeneinander kämpfen, also Emma Stones und Rachel Weisz' Figur, die sind sich auch für nichts zu schade. Also da geht's ordentlich zur Sache. Es ist ein sehr amüsanter Film und gleichzeitig auch irgendwie auch trauriger. Und er hat mir wirklich, also ich er hat mich wirklich begeistert. Ich fand ihn wirklich toll. Und was bei Lanthimos immer schön ist, ist eben, dass die Filme immer so ungewöhnlich sind. Also es ist nie so, dass du das Gefühl hast, das ist doch so ähnlich wie was anderes, was ich schon gesehen habe. Es ist immer bei ihm ganz anders als andere Filme, die man gesehen hat. Und das ist hier auch der Fall. Also von mir auf jeden Fall eine Sehempfehlung.
Okay. Klingt sehr gut. Will ich auf jeden Fall schauen.
Ja, also ich denke auch, dass es dein Ding ist, insgesamt, ja, nicht nur so ausstattungsmäßig und so und von der Zeit und alles mögliche, sondern ich glaube auch so vom Tonfall, dass dir das ganz gut gefallen könnte.
Ja, von der Zeit ist es ein bisschen zu spät für mich eigentlich. Aber nee, ich glaube, also es klingt ziemlich.
Frühes 18. Jahrhundert ist es.
Ja, also ich stelle fest, dass es mir immer weniger Spaß macht, wenn in einer Zeit, in der es Schusswaffen gibt. Also
Schusswaffen gibt es hier, die sind gar nicht so unwichtig.
Ja, ich habe eben gerade mal gegoogelt und sieht aus wie ein Duell oder so, gell?
Ja, nicht ganz, aber so ähnlich. Ja, also und auch auf jeden Fall Oliver Coleman ist toll in dieser Rolle als Queen Anne. Und Emma Stone und Rachel Weisz sind auch sehr gut. Was ich bei Lanthimos auch toll finde, ist, dass die Darsteller häufig ein bisschen unerwartet sind. Also ich finde es sehr unkonventionell häufig. Und als Rachel Weisz zum ersten Mal auftaucht in dem Film, die hat sie sowas Affektiertes, wo ich dachte so, oh, das mag ich nicht. Und dann aber ist es irgendwie so, sobald man sich ein bisschen dran gewöhnt hat, macht es dann einfach auch Spaß, Darstellerleistungen zu sehen, die mal ein bisschen anders sind, als man es halt überall sieht. Also der Film ist einfach, hat sowas Frisches und Überraschendes und eben ja auch irgendwie unangenehm Humorvolles. Also ich fand ihn wirklich toll. Empfehlung, The Favorite ist auf Amazon, aber nicht Prime im Moment.
Okay, das heißt, man muss noch Geld bezahlen.
Man muss dafür zahlen. Ich habe Glück gehabt, es gab ihn irgendwann vor 2 Wochen mal im Angebot für 99 Cent.
Oh!
Und da habe ich zugeschlagen. Ja.
Ah. Nächstes Mal musst du was schreiben.
Ja, aber
dann können wir alle zuschlagen.
Richtig, aber ein paar Euronen, würde ich sagen, ist er schon wert.
Oh Gott, wer sagt denn sowas?
Der Marc.
Echt?
Ja, ja.
Oh Gott.
Ja.
Man wird irgendwie sparsam, wenn man so alles für lau immer gucken kann.
Ja, das stimmt.
Ja, das stimmt.
Und dann so, was, ja. Ich muss da 3 Euro für bezahlen? So, ja, jetzt sind wir jede Woche für 4 Euro oder 4,50 in die Sneak gegangen. Ja. Naja.
Klingt sehr gut.
Nicht unbedingt das Beste.
The Favorite, Intrigen und Irrsinn heißt er im Deutschen. Ja.
Gut.
Gut.
Eine Empfehlung. Du hast noch einen weiteren Film, bitte?
Was auch ein passender Untertitel für The King gewesen wäre.
Ja, das stimmt. Ja, ein bisschen weniger Irrsinn vielleicht.
Echt? Jetzt gesagt, ein bisschen weniger Intrigen, obwohl eigentlich auch nicht. Eigentlich beides. Also, was hast du noch gesehen, Claudia?
Du hast noch mehr geschaut.
Ich weiß nicht, ich glaube, wir lassen einen von denen, die ich noch gesehen habe, jetzt vielleicht fallen, weil die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, oder?
Aus.
Ich glaube, ich würde gerne noch über Bibi und Tina reden.
Ah, was ein Glück, der Stefan und ich haben nämlich...
Den haben wir schon angeteasert, sehr gut.
Genau, und wir sind jetzt sehr gespannt. Erzähl mal, von was handelt Bibi und Tina? Oder ordne das erstmal ein.
Genau.
Okay, wir ordnen das mal ein in das Bibi Blocksberg Universe.
Oh, du hast doch recht, Christoph.
Gehört es da denn rein?
Ja, es gehört da rein. Also irgendwann in den 90ern.
Das wäre jetzt peinlich gewesen.
Also ich glaube, irgendwann in den 90ern, irgendwann so nach meiner Bibi Blocksberg-Zeit, fing das ja an, dass es zu Bibi Blocksberg zusätzlich Bibi und Tina auch als Hörspiele gab. Und
dass es die so ein Buddy-Ding wurde, gell?
Aber die geniale Idee an Bibi und Tina ist, es ist nicht nur ein Buddy-Ding, das hatte man ja vorher auch schon bei Bibi und Moni.
Noch Pferde, also, oder?
Genau, es ist Pferde. Wir befinden uns also auf einem Reiterhof und es wird immer schön geritten und zwischendrin wird mal ein bisschen gehext. Das mit dem Hexen ist zwar die meiste Zeit vollkommen unwichtig, aber dann zwischendrin ist immer mal wieder sowas, wo man eben so ein bisschen hexen kann. Sonst würden wir vergessen, dass es Bibi Blocksberg ist. Und
der Stefan hatte es vergessen.
Ah ja.
Der Stefan dachte, dass es ein ganz neues Franchise ist.
Wie Hanne und Nanni, oder?
Und ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher, ehrlich gesagt.
Mädels.
Ja, ich meine, es ist natürlich auch so ein bisschen sowas wie Hanni und
Nanni. Das ist ja unfassbar, oder?
Ja, ist es auch.
So zu verwursten.
Genau, aber das ist ja, wie gesagt, also das hat quasi, das gibt's schon seit 20 Jahren oder so, das waren die Hörspiele, dann gab's auch so eine animierte Serie, die ist auch auf Netflix und so, schaut meine Tochter auch rauf und runter mit großer Begeisterung und ja, 2014 gab's dann den ersten Film, der so eben so mit wirklichen Menschen und so und irgendwie so entgegen der Intuition, die man da vielleicht hätte, führt Regie Detlef Buck. Und zwar, glaube ich, nicht nur bei diesem ersten, sondern warum ich glaube mindestens, ja, weil irgendwie so.
Weil das zu ernsthaft ist?
Naja, weil das so ein klein Mädchen-Ding ist, irgendwie. Also hätte ich jetzt erstmal nicht so erwartet, aber, also er wirkt, weißt du, Detlef Buck wirkt jetzt auf mich nicht so wie für Kleinmädchen-Klientel eigentlich.
Als würde er seine Seele dafür verkaufen.
Ja, auf der anderen Seite gut. Vielleicht sind die Abstände da doch nicht so groß. Und ich glaube auch, also es gibt von diesen Bibi und Tina-Filmen inzwischen, glaube ich, 4, mindestens 3. Und soweit ich weiß, hat er mindestens bei den ersten beiden Regie geführt. Ich weiß nicht, wie es danach ist, ehrlich gesagt. Ja, also Bibi und ihre beste Freundin Tina sind auf dem Reiterhof und erleben da so alle möglichen Abenteuer. Das ist im Prinzip von der Story so genauso, wie man sich das vorstellt. Und es taucht dann auch irgendein süßer Boy auf, was in der Art.
Klingt so schrecklich.
Und wie alt sind die denn? Ich dachte, die sind immer 8 und 7.
13
oder so. Nee, die sind so genauso 14 oder sowas, würde ich sagen. Sowas in dem Dreh. Die
sind auch älter geworden über die Jahrzehnte.
Und
jedes Jahrzehnt ein Jahr älter.
Und
wenn wir in Rente gehen, egal, ja.
Was ein wichtiges Element auch noch ist, es kommt Musik vor, die unterschiedlichen Darsteller, also eigentlich ist es so nach dem Vorbild von High School Musical oder so, die unterschiedlichen Darsteller
auch noch.
Singen dann auch so ein bisschen.
Was?
Und
nein.
Ich finde eigentlich, also gut, wenn man das Genre jetzt so wie der Christoph nicht liebt offensichtlich, dann ist natürlich schwer zu ertragen. Wenn man das ganz gerne mag, also ich finde ja High School Musical den ersten fantastisch. Und ich fand das eigentlich ganz charmant, ehrlich gesagt. Es ist schon ganz lustig, weil die Serie von Bibi und Tina, die hat so eine Titelmelodie, die ein totaler Ohrwurm ist und super nervig. Also wenn dein Kind das schaut, dann singt sie das dir das dann Tag und Nacht vor und diese Titelmelodie, die taucht hier auch gleich am Anfang auf, aber gesungen von so einem ganz knackigen Stallburschen, wo du dann schon denkst, so, für welches Alter ist das denn? Bitte, weil der ist so ein bisschen unpassend. Aber irgendwie auch so, dass du das Gefühl hast, so, okay, ja, aber es ist natürlich so gedacht, es ist für die 13-Jährigen oder 12-Jährigen oder 8-Jährige. Die aber auch mit ihren Müttern dahin gehen. Das heißt, die Mütter finden das dann auch ganz okay. Und diese Lieder sind natürlich so peinlich und so, aber nicht schlecht gemacht. Also das bedient alles, was eben die Fans von Taylor Swift und so weiter gerne sehen möchten. Und ich finde, dass es dafür, dass es eine deutsche Produktion ist und so, ja, eigentlich das alles ganz gut macht. Ja.
Ja gut, ist halt auch Detlef Buck, gell?
Ja.
Würde ich jetzt auch erwarten, dass er das ganz gut macht, wenn es auch
also es ist natürlich innerhalb kein großes ist, Kunst logisch. Und sowas, aber in dem Genre, wo es ist, finde ich, ist es, kann man das durchaus ganz gut anschauen. Bibi und Tina, der Film. Ich werde jetzt bestimmt von der Lydia auch dazu gezwungen werden, die folgenden Teile auch anzuschauen, zumal die, glaube ich, auf Prime alle sind. Also den haben wir auf jeden Fall auf Prime gesehen.
Okay.
Insofern.
Aber ist die Lydia nicht noch zu jung dafür?
Nee, also es ist nicht, also es gibt irgendwie keine Sexszenen oder sowas, höchstens mal ein Küsschen oder
nee,
so.
Aber und, auch von der, also von der Thematik, das ist ja eher so Coming of Age Teenie-mäßig, oder?
Nicht sehr eigentlich. Also schon vor allen Dingen immer darum, da, wie die Geschichten aufgebaut sind, ist so ein bisschen so wie bei 5 Freunde früher. Also es ist häufig so, okay, mal davon abgesehen, dass sie immer irgendwo hinreiten und so und es vielleicht irgendwo ein Wettreiten gibt, ist es häufig so, dass man irgendeinen total karikaturhaft überzeichneter Bösewicht taucht auf und der hat dann irgendeinen Plan, ein Pferd zu stehlen und die Kinder gehen dann dahin und spionieren ihn aus und irgendwie regeln sie das dann und sowas. Also es ist halt so, so Abenteuergeschichte im Prinzip. Nur halt mit zwei Mädchen als Hauptfiguren und jede Menge Pferden.
Hast du eigentlich also Spirit gesehen?
Ja, ja.
Also die Serie?
Ja. Also
wie findest
du
die?
Für, ja, also Bibi und Tina, würde ich sagen, ist für ein bisschen, ist passend für noch ein bisschen Jüngere als Spirit. Spirit
echt?
Ist ja schon
so.
Sehr so, ich finde, Spirit ist schon sehr so Teenie-mäßig halt.
Ja, genau, eben.
Und das finde ich, bei Bibi und Tina ist es so unterer Rand von Teenie, würde ich sagen. Es ist ein bisschen unschuldiger. Also ist auch so, dass jetzt gerade in diesem Film gibt's dann eben solche Lieder, wo dann Bibi zum Beispiel singt und dann sind die ganzen Kinder, die auf diesem Reiterhof Urlaub machen, die singen und tanzen dann so mit ihr und so. Also da merkt man einfach, dass schon auch ein jüngeres Publikum bedient werden soll und so dieses so Teenie-Zicken-Ding, was ich bei Spirit zum Teil ein bisschen anstrengend finde, das ist so eigentlich noch nicht vorhanden.
Ah, okay. Ja, ich habe gerade überlegt, was du meintest mit unschuldiger, was irgendwie bei, weil ich finde Spirit auch sehr unschuldig, aber du hast recht, dieses Zicken-Ding, ja, da ist was
also
dran.
Also die Bibi und die Tina sind insgesamt einfach noch in ihrer Entwicklung, finde ich, noch ein bisschen in einer früheren Phase, sind noch ein bisschen stärker Kinder als die Spirit, also Lucky und ihre Freundin. Hm. Ja.
Okay. Obwohl ich ja sagen muss, ich finde das, also Spirit finde ich auch, also meine Kinder mögen es noch nicht.
Die Lydia liebt das.
Och. Aber ich finde, also es geht schon auch rein. Also ich muss sagen, das catcht mich ab der ersten Folge. Also eine Freundin von uns liebt das, wenn sie das bei uns schauen darf oder wenn wir es, die habe ich früher immer auch in den Kindergarten gefahren, die ist schon ein bisschen älter als der Lucius und die fand das immer ganz toll, wenn wir morgens Spirit geschaut haben. Und ich muss sagen, das packt mich schon, also weil es schon auch gut erzählt ist, gell? Also handelt von einem Mädchen im Wilden Westen, was mit irgendwie halbweise, was mit Vater und Tante, oder ist das seine
Tante.
Neue Frau? Das ging für mich nie so ganz
raus. Ja, später gibt's dann auch eine neue Frau, ja.
Ah, okay. In ein Wildwestdorf kommen und sie kann halt nicht reiten und muss sich da etablieren an ihrer Schule. Da gibt's einmal die Reitermädchen und es gibt halt die Zicke und sie lernt dann ein Wildpferd kennen, was auf dem sie reiten kann, also das zulässt, dass sie ihn reitet und dann wird sie halt auch ein Pferdemädchen und erlebt Abenteuer. Aber die Abenteuer finde ich sehr harmlos eigentlich. Also
ja, also
das,
bei
was ich
Spirit
gesehen
hat
bisher.
Bei Spirit hat die Lydia zum Teil auch ein bisschen Angst. Da will sie dann, dass man dabei
ja, der,
bleibt.
Weil der Lucius auch. Es scheint so irgendwie für Sechsjährige scheint es gut zu sein, aber für Vierjährige scheint es irgendwie noch zu früh zu sein.
Noch ein bisschen zu krass. Ja, also was ich bei Spirit, ich stimme dir schon zu, was ich bei Spirit nicht so mag, ist die Optik der Mädchen. Die finde ich einfach gerade auch für so junge Kinder darauf getrimmt. Ich meine, die sind sehr dünn, total übertriebene, total übertriebene weibliche Prägung, so wie die aussehen und so. Also ein sehr stereotypes Bild davon, was eben so weibliche Schönheitsideale sind. Ja. Und das finde ich eigentlich. Und das ist eben bei Bibi und Tina, die kommen eben ein bisschen kindlicher daher und das finde ich ganz angenehm.
Ja, da hast du recht. Ja.
Das ist ja auch bei den Playmobil-Figuren, die es ja gibt zu Spirit. Die sind ja noch viel dünner als die
echt?
Als die normalen Playmobil-Figuren heute. Ja. Die sind
kommen
so,
die nicht aus der gleichen Druckpresse?
Offensichtlich nicht. Nee.
Okay.
Nee, die sind noch schmaler.
Ich finde ja auch die Musik so catchy.
Total. Ich reite los.
In die Prärie. So gut. Läuft mir ein
aber ich kann jetzt auch so
Gänsehaut
über Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina.
Oh Gott, das ist furchtbar. Bibi Blocksberg, du kleine Hexe. Komm und zeig uns, was du kannst.
Wollt ihr beide nicht mal unser neues Intro einsingen?
Auf keinen Fall.
Ich finde das sehr schön.
Ich hätte jetzt ja nicht gedacht, dass wir heute, dass der Christoph und ich hier mit unseren Pferdemädchen, in unserer Pferdemädchen-Expertise so punkten können.
Ja, ich finde das sehr schön, doch.
Super.
Bei uns ist das ja noch nicht so aktuell, aber
Zumal ja weder der Christoph noch ich ein Pferdemädchen waren, insofern.
Ja, genau.
Ja. Ja.
Spätberufen sozusagen.
Ja, vielleicht irgendwie in 2 Jahren baut der Christoph den Garten um, da stehen dann 4 Pferde drin. Könnte ich glaube, ihr Pferd auch noch hinstellen, kommt einmal die Woche
bestimmt,
vorbei,
ja.
Reitet aus über die Felder rund um Aschaffenburg. Ja, das wird sehr schön, das freut mich.
Ja.
Nein?
Kommen wir jetzt vom Pferd direkt zum Auto oder kommt da noch was an?
Ich glaube, wir kommen direkt zum Auto.
Ja.
Das passt doch.
Ja, ich habe ja in der letzten Sendung, ich weiß nicht, ob ihr beide die gehört habt, aber die Hörer haben sie vielleicht gehört.
Ich weiß nur, einer von euch hat ein Auto mehr und einer hat ein Auto weniger. Wer ist wer?
Ja, ach so, stimmt, du hast ja eins mehr. Das haben wir vor der Sendung schon erfahren.
Du hast ein Auto gekauft, Stefan.
Ich habe ein Auto gekauft, ja, genau. Ich habe letzte Woche ja mit dem Bob zusammen überlegt, was man jetzt am besten an Auto kaufen möchte und so weiter. Elektroauto hin und her und irgendwie, es ist alles doof im Moment, Elektroautos kaufen zu wollen. Außer man hat vielleicht im Lotto gewonnen oder so. Am Ende ist es darauf hinausgelaufen, dass ich mich auch nach Erdgas oder wir uns nach Erdgasautos umgeschaut haben und dort den auch du schon besitzenden VW Up gekauft haben.
Yeah.
Christoph.
Cool.
Genau. Und ja, da haben wir halt online, guckst dann halt irgendwie 3 Wochen oder nicht 3 Wochen, aber 10 Tage bei Autoscout und irgendwann läuft dir halt einer über den Weg, wo du sagst, ja, der ist jetzt so von dem, was wir alles haben, tauglich, der hat keine Freisprecheinrichtung, was mich ein bisschen, also was.
Ja, das hat unsere auch nicht, total nervig.
Gern hätte, aber gut, dann hast halt einen Kopfhörer im Ohr und telefonierst halt darüber. Also mittlerweile finde ich, ist das jetzt nicht mehr so ein großes Problem, für mich jedenfalls nicht, darauf zu verzichten. Aber er hat halt nur, also unter 25.000 Kilometer, ist 3-4 Jahre alt. Und ja, also finde ich richtig gut.
Das heißt, auch die erste Generation ab, so wie wir auch.
Genau, glaube ich schon. Du hast mich das ja schon mal gefragt.
Ja, ja.
Ich werde ihn morgen abholen und dann weiß ich das. Also am Mittwoch, genau. Und ja, es war aber erstaunlich einer der ganz, ganz wenigen, die im Umkreis von weniger als 200 Kilometer um Frankfurt waren. Also irgendwie scheint es hier keinen Markt für gebrauchte Erdgas-Apps zu geben. Also entweder kauft man das hier nicht oder man verkauft sie nicht oder ich weiß nicht. In München, am Bodensee, irgendwie an der Küste.
Also es gibt sie schon auf dem Markt.
Bitte?
Es gibt sie schon auf dem Markt, nur nicht bei uns, meinst du?
Genau. Also okay. Da hätte ich überall welche kaufen können. Ich habe schon mehrfach überlegt, so, wenn du mit dem Zug dann irgendwie nach Rosenheim, hinter Rosenheim irgendwo.
Oh Gott.
Hätte ich irgendwie mit dem ICE bis nach
6 Stunden
fahren müssen, dann mit dem Zug da raus, dann mit dem Bus und dann noch 20 Minuten spazieren gehen. Und dann wäre ich da hingefahren. Das ist natürlich dann ein Auto, das kaufst du blind, da machst du irgendwie keine Probefahrt oder sonst irgendwas, sondern fährst da hin und sagst, ich kaufe den, machen sie den fertig, ich nehme ihn jetzt mit. Das Schöne wäre gewesen, hätte ich auf dem Rückweg zu Thomann fahren können. Aber gut, mach jetzt nicht. Kaufe ich keine Musikinstrumente, was ja auch vielleicht ganz gut ist.
Ich habe die Woche schon wieder eins bestellt.
Echt? Das müssen wir auch gleich noch besprechen. Ja, jedenfalls in Weinheim, was so 100 Kilometer von hier sind oder ein bisschen weniger, habe ich den gefunden, war am Wochenende da, bin Probe gefahren und habe direkt zugesagt und ja, jetzt werde ich ihn morgen abholen.
Sehr cool. Ja. Und 25.000 ist ja echt noch wenig.
Genau. Also. Und der ist wohl auch spezialisiert auf, also gerade dieser Up ist der Motor sehr spezialisiert auf Erdgas. Das heißt, der ist
ja total. Also wir sind so zufrieden. Wir haben jetzt, ich glaube, 95.000 Kilometer oder so drauf.
Okay.
Und das ist halt unser Hauptauto. Also es ist zwar das kleinere Auto, aber es ist halt das, wo die Kilometer geschrubbt werden, wenn es nicht gerade eine Urlaubsfahrt sein soll. Ja. Weil der halt, also dieser Motor ist halt so gut und so sparsam. Also, das fantastisches krass, Ding. Ja.
Ja, ich bin auch
sehr immer noch begeistert.
Wie das sein wird.
Und fährt sich auch sehr schön. Also.
Ja, also ich bin ja da nur, weiß ich nicht, fährst halt 5 Minuten oder 10 Minuten hin und her und hörst auf irgendwas, ich weiß nicht, auf was ich da höre, wenn ich, also es hat nichts geklappert und nichts gerabbelt und der Motor klang auch wie ein Motor.
Genau.
Und ja. Und fühlte sich einfach gut an und das durch dieses kleine Format ist halt auch total geil, irgendwie einzuparken und das Ganze.
Ja, genau.
Gerade wenn du vom Kombi kommst, wo du irgendwie so 3 Meter nach hinten gucken musst und dann so abschätzen musst, wo denn da das andere Auto ist. Hier kannst du ja quasi dir die Stoßstange fast angucken.
Ja, die Theresa fährt ja immer damit zur Arbeit, weil die ja in Aschaffenburg beim Landratsamt arbeitet und da eben auch ein Parkplatzproblem irgendwie hat. Und freitags arbeitet sie nicht und dann nehme ich dann den ab in der Regel. Mhm. Da darf ich ihn mal nehmen. Und da kriege ich aber dann manchmal auch zu hören so, warum hast du das kleine Auto genommen? Weil ich es auch mal fahren wollte.
Das ist das Schöne, da ich die weitere Strecke zur Arbeit fahre, lohnt es sich ja natürlich, wenn ich ihn nehme.
Ja, klar. Weil der braucht halt irgendwie 3 Kilo. Das ist halt super.
Ja. Ja, du zahlst dann, weiß ich nicht, 3 Euro oder 3,5 Euro? 3,50 Euro, man sagt ja nicht halbe Euro. 3,50 Euro für 100 Kilometer. Das ist halt absurd. Und was zahlt man an Steuern? 20 Euro?
Also kommt, ja, kommt ziemlich hin, ja. Kommt es darauf an, wie teuer bei dir gerade das Gas ist. Also bei uns zahlt man für 320 Kilometer, soweit kommt man mit dem Tank, zahlt man so 12 Euro. Ja. Ist halt cool, ja.
Ja. Also hier kostet so 1,14 ungefähr.
Ja.
Erdgas. Aber gut.
Ja, und das halt auch die Preise für Erdgas so gar nicht schwanken. So, wenn du weißt, bei der Tankstelle kostet es 1,04 Euro von mir aus, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass es in einem Jahr noch so viel kostet und in 2 Jahren noch so viel kostet.
Ja.
Und nächste Woche. Und also, ich glaube, bei uns hat sich jetzt in den, wie lange haben wir das Auto jetzt? 6 Jahre oder so? Hat sich der Preis, glaube ich, einmal geändert um 1 Cent.
Das ist gut. Aber bei mir ist jetzt ja 4 Jahre her, dass ich den nicht mehr den Erdgas Golf hatte. Jetzt kann ich die ganzen alten Tankstellen wieder anfahren und mal gucken, ob die Preise. Also ich war jetzt schon mal da, halt dann.
Wird sich nichts verändert haben. Also wenn es so ist wie bei uns.
Preise sind hochgegangen. Also.
Ja?
Ja.
Okay. So gut wie nicht. Claudia, für dich glaube ich keine Alternative, oder? Ihr braucht ein bisschen größeres Auto.
Da sind wir sehr unentschlossen, ehrlich gesagt.
Was ist denn passiert erstmal?
Ja, also wir hatten einen Unfall auf der Autobahn.
Ihr hattet einen kleinen Peugeot, gell?
Genau. Und wir, ja, also wir hatten im Freitagnachmittagsverkehr einen Auffahrunfall, der leider unseren Peugeot getötet hat.
Oh nein.
Ja, und also ich meine,
das sah echt übel aus.
Ja, alles, also er ist vorne ordentlich gestaucht. Ja, aber alles gut, also niemand verletzt.
Niemand was passiert.
Wir waren alle 4 zusammen im Auto, also auch die beiden Kinder hinten drin und es ist absolut niemand verletzt gewesen. Ja, ja, also auf jeden Fall. Insofern Glück im Unglück und zugegebenermaßen, für mich war das auch so ein bisschen so, schon das letzte halbe Jahr hatten wir eine ganze Menge Reparaturen an dem Peugeot und ich habe eigentlich immer schon gedacht, der muss jetzt weg. Aber wie das halt so ist bei einem alten Auto, dann hast du was repariert und dann denkst du, oh, jetzt lässt du noch ein bisschen fahren und so und dann kommt die nächste Reparatur und dann weißt du nicht, ja. Also es geht dann so, du weißt halt nie genau, wann er endgültig gemacht oder ob sich's noch lohnt und so.
Ja, klar.
Und ich bin ehrlich gesagt, jetzt, wo er quasi aus dem Verkehr gezogen ist, bin ich ganz froh, dass uns diese Frage nicht noch weiter beschäftigt. Allerdings, der Nachteil ist, dass wir natürlich, nachdem wir diesen Sommer unser Dach aufgestockt haben, eigentlich kein Geld haben, Auto zu kaufen. Und dann ist es auch ein bisschen so, dass wir nicht so ganz sicher sind, wo wir jetzt hingehen sollten, weil bei mir ja nächstes Jahr, wenn ich ins Referendariat gehe, könnte sein, dass ich ein Auto brauche, aber das ist noch nicht klar. Und deswegen ist uns im Moment eigentlich noch nicht so ganz klar, was so unsere zukünftige Situation da sein wird. Und deswegen ist uns eigentlich im Moment auch nicht so ganz klar, was wir gerade suchen. Erstmal hatten wir uns jetzt dazu entschieden, eigentlich auch nochmal für 1-2 Jahre was ähnlich Kleines zu nehmen, wie wir jetzt schon hatten. Vor allen Dingen eben auch, weil wir eigentlich kein Geld haben. Und dann in 1-2 Jahren eben drüber nachzudenken, wie es weitergehen soll. Allerdings ist jetzt dem Marc von einem Kollegen was angeboten worden, was eher ein bisschen größer ist. Wissen wir noch nicht so genau, ob wir es machen. Also wir sind wirklich sehr, sehr unentschlossen. Insofern
was ist das für ein Fabrikat? Oder willst du es nicht sagen?
Das ist ein Honda, glaube ich. Weiß nicht, was für ein Typ. Aber eher schon so ein bisschen sowas SUV-iges. Was jetzt eigentlich nicht unser Ziel war, aber der Vorteil dort ist eben, dass es von jemandem ist, zu dem man Vertrauen haben kann und der auch im Umkreis bleiben wird und sowas. Es ist halt einfach so, dass... Das ist
auch viel wert.
Ja. Und damit sind wir eben bei dem Peugeot, den wir hatten, an den wir eh nicht gekommen sind, sind wir sehr gut gefahren. Also den haben wir eben wirklich auch aus dem direkten Umkreis von der Arbeit vom Marc übernommen. Und das hat einfach schon Vorteile, wenn du die Person gut kennst, von der du ein Auto kaufst. Ja. Insofern, ja, und es hätte halt jetzt, den zu nehmen, hätte halt einfach den Vorteil, dass wir jetzt im Vorweihnacht ist ja bei Marc auch immer Hochkonjunktur beruflich. Also wir sind ziemlich im Stress im Moment. Und dann haben wir halt einfach wieder ein Auto. Das wäre schon ganz schön. Aber so ganz entschieden ist es noch nicht. Insofern, ich habe eigentlich keine echte Information darüber zu liefern, was wir suchen, weil so richtig wissen wir es nicht. Jo. Und wir haben kein Geld, insofern. Wir haben ja so kein Geld, dass wir momentan immer noch keine richtige Treppe auf unser neu aufgesetztes Dachgeschoss haben.
Nein!
Ja. Das heißt, ihr habt da einen Strickleiter oder was?
Nein, wir haben immer noch die alte Dachbodentreppe, aber dafür, wie groß das jetzt eben oben ist, da immer noch über diese Treppe da hochzusteigen. Ja, die Leiter eben.
Ja, die ja dann auch total im Weg steht unten. Also
ja, genau.
Kannst du ja nicht offen lassen eigentlich.
Nee, genau. Ja, insofern.
Aber also ist der da Plan, oben schon warm und so, oder?
Ja, es ist ja gedämmt oben. Und wir merken das jetzt sogar schon im ersten Stock ganz deutlich, dass das Haus insgesamt deutlich wärmer ist, also man deutlich weniger heizen muss. Also ich glaube ehrlich gesagt, dass wir zukünftig, wir haben noch keine Heizung unterm Dach, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass man da auch nicht sehr viel heizen wird müssen.
Das war immer herrlich. Ich habe ja in Lydias Zimmer mal eine Zeit lang gewohnt, also ich glaube 2 Jahre oder so. Und da haben ja unsere Großeltern noch gelebt und saß dann oben am Computer. Ich habe ja damals mit dem Stefan Informatik studiert, ein Semester lang.
Ja.
Und
das ist schon lange her.
Mann, oh Mann, prähistorisch.
Und irgendwann abends habe ich dann gemerkt, dass es echt kalt wurde. Ja. Ich dachte, was ist denn da los? Heizung ging nicht mehr, bin ich runtergegangen. Das lag daran, und das hat sie mehrmals gemacht, unsere Oma, dass die halt, wenn es ihr zu warm wurde im Wohnzimmer, und im Wohnzimmer war immer ordentlich Hitze, dann hat die halt, wahrscheinlich, weil es einfacher war, ist sie nicht zum Heizkörper gegangen, hat da irgendwie zugedreht, sondern hat am Thermostat gedreht. Hat immer den Thermostat runtergedreht, was halt dazu führt, dass bei ihr die Heizung ausgeht, aber was auch dazu führt, dass sie überall sonst die Heizung ausgeht.
Das ist ein Stockwerk so höher, ist noch ein Tick kälter ist auch.
Genau, und du hast recht, da oben Dämmung war so ein Thema, gell? Da wird es ganz schnell, ganz schön kalt.
Da waren ja auch noch die alten Fenster drin, diese Metallfenster, die auch total die Kälte geleitet haben. Also es war furchtbar. Das ist eine
fiese Kältebrücke.
Also die Fenster, die haben wir ja schon vor einiger Zeit ausgewechselt. Und jetzt ist eben so, als hätte das Haus eine warme Mütze obendrauf. Und das merkt man schon deutlich.
Sieht auch aus wie eine Mütze.
Ja, es sieht auch aus wie eine Mütze, das stimmt.
Da musst du mal dem nächsten Foto von schicken.
Ja, kann ich machen. Ja, also insofern Auto ungewiss, aber irgendwann wird was kommen. Aber ja, möglicherweise eben auch nochmal so eine Übergangssache. Also dieser großen Frage mit so, wo soll es perspektivisch hingehen mit dem Auto, wo man auch in Urlaub fährt? So richtig haben wir uns der noch nicht gestellt. Was mich auch echt entsetzt hat, ist, ich habe so ein bisschen rumgelesen, weil ich dachte, wäre praktisch, wenn man ein Auto hätte, wenn man jetzt ein größeres kauft, wo man auch mal noch ein Kind mitnehmen kann. Und da habe ich ja irgendwie rausgefunden, dass das heute gar nicht leicht zu finden ist, ein Auto, wo 3 Kindersitze hinten reingehen. Was auch damit zu tun hat, dass die Kindersitze heutzutage breiter sind, als sie das früher waren und so. Aber da gibt's diverse Tests drüber.
3 Kindersitze.
Bei ganz vielen Autos, die irgendwie groß wirken hinten, trotzdem nicht geht. Ja.
Also kommt ein bisschen drauf an, wie die Kindersitze alle sind, ne? Also wenn die
das stimmt.
Hohe, die in die gleiche Richtung schauen, das geht bei uns auch nicht. Aber du hast ja in der Regel auch keine Kinder, die so im, nicht drei Kinder, die so im gleichen Alter sind, dass du das benötigst. Also bei uns kannst du, der Lucius schaut ja nach vorne und die Rosa nach hinten. Und die beiden Sitze kannst du direkt auf benachbarte Sitze machen, weil das, die, die Lehnen dann halt nicht kollidieren.
Ja.
Aber machen wir nicht. In der Regel, im Moment sitzt der Lucius immer im Kofferraum dahinter. Wir haben ja eine dritte Sitzreihe. Ja. Und da sitzt er dann praktisch direkt gegenüber von der Rosa. Das gefällt denen gut, dass die sich so direkt anschauen können. Und es macht den Kofferraum noch größer, weil der eben jetzt, wir laden halt durch, gell?
Ja.
Ah, das ist sieben, cool.
Also sieben Sitze haben wir auch schon mal überlegt, aber das wäre jetzt auch nichts, was wir jetzt angehen würden.
Ja, also sind wir auch super zufrieden mit. Ja. Macht wirklich Spaß, weil ja, du nimmst halt, musst mal noch jemanden mitnehmen und machst halt schnell noch einen Sitz rein und also die, wir dachten erst so, dass es umständlich ist, weil du die Sitze erst reinbauen musst, aber es hat sich gezeigt, dass wir den einen Sitz immer dabei haben und der Kofferraum eben jetzt nicht mehr, wie es klassisch ist, hinten ist, sondern der Kofferraum ist halt jetzt parallel zu den beiden hinteren Sitzreihen. Ja. Mhm. Also die hinteren Sitzreihen haben je einen Sitz und daneben ist Kofferraum und da kannst du halt jetzt wirklich ganz schnell einen Sitz hoch und du hast noch einen Sitz, also ja. Ist ziemlich gut.
Ja, das ist cool.
Gefällt mir.
Mhm. Ich kauf mir einen ab. So Mist.
Ja, ja, noch ist ja nur ein oft, Kind, also.
Wie oft brauchst du sieben Sitze, gell? Das ist halt.
Ja, nee,
brauchst du halt doch nicht.
Ja. Ja. Aber in Urlaub fahren, Christoph, ihr seid doch auch schon mit dem Ab in den Urlaub gefahren, oder?
Wir sind, ja, aber nicht mit zwei Kindern. Also mit einem Kind sind wir, klar, mit nach Polen, sind wir mit dem Lucius, mit Babybett, Kinderwagen.
Hm. Kinderwagen auch noch.
Ja, ja.
Also wir sind mit unserem Peugeot letztes Jahr ja auch mit beiden Kindern in Urlaub gefahren. Das ging ja auch. Also
schon, klar. Das war jetzt, muss man halt ein bisschen effizient packen. Ganz, das geht schon.
Ganze Geraffel, was man da immer mit. Ja, also ich.
Das wird halt Spaß immer, insbesondere für die Eltern.
Ja. Genau.
Eine Hose machst du halt nicht dreckig.
Genau, Papa hat eine Unterhose dabei. Hauptsache, wir haben Babybett und Kinderwagen dabei.
Du kannst ja auf der Hinfahrt drei übereinander anziehen oder so. Das
hilft genau. Da gibt's doch, haben wir bestimmt auch schon mal besprochen, Elling, gell? Diesen norwegischen,
ja, ja,
wunderschönen Film, wo er dann, was heißt er? Nee, nicht er, der sein Freund Asbjørn heißt er, glaube ich, gell? Zeichnet sich dann ab, dass er irgendwie so eine romantische Szene mit einer Frau haben wird. Und da fällt ihm auf, dass er keine frische Unterhose anhat. Und dann kommt er zu Elling und will seine. Bekommt sie auch.
Okay, ja. Ich bin neulich wieder über die Fotos aus unserem Frankreich-Urlaub gestolpert. Und da gibt es auch ein sensationelles Packfoto von dir, Christoph, wie du irgendwie zwei Betten voll mit Klamotten hast, die du alle mit in den 14 Tage Strandurlaub nimmst.
Ja, schön sinnlos.
Und im Jahr drauf sind wir mit einem ganz kleinen Auto gefahren und da hat sie dann fast nichts mehr dabei.
Ja.
Wurde dann plötzlich minimalistisch.
Man braucht ja auch nichts, wenn man an den Strand fährt. Also außer man hat ein Kind dabei, aber.
Ja, gut.
Da habe ich irgendwann, nee, aber also ich habe meine Packlisten ja ziemlich optimiert, deswegen ist es bei mir nicht mehr so krass, aber irgendeine meiner Facebook-Freundinnen hat vor ein paar Wochen irgend sowas drüber gepostet, irgendwie so dieses, ich normalerweise irgendwie so benutze immer dieselben drei Dinge, ich pack für den Urlaub und dann irgendwie so brauche ich fünf oder sechs französische Mandolinen oder irgendwie sowas in der Art. Und ich meine,
irgendwie an Stefan und mich.
Und ich meine, dieses Phänomen gibt's natürlich schon, dass du auf einmal bei Dingen brauchst, überlegst, ob ich die jetzt brauche, wo du zu Hause nie auf die Idee kämst, dass du das benutzt oder so.
Ja. Sehr schön. Fünf oder sechs französische Mandolinen. Fällt mir.
Ja.
Ja, war doch, als der Stefan und ich in den Urlaub gefahren sind, haben wir exakt das vorher besprochen, wie viel Ukulelen wir brauchen.
Genau. Ukulelen müssen wir mitnehmen.
Ich glaube, wir hatten nur drei dabei oder so, oder?
Vier.
Vier, richtig, vier.
Also wir hatten ja unsere kleinen, da hatten wir ja nur eine bisher.
Der Lutz hatte eine dabei, ich hatte zwei, genau.
Ja. Aber hat sich auch gelohnt. Wir standen draußen, mitten im Centerpark, haben die ISS angeguckt und haben Blues gespielt.
Genau, und braucht man natürlich, wenn man vier Tage weg ist. unbedingt.
Gut, allerdings seid, ihr seid dann jetzt natürlich schon an dem Ende der möglichen Verwender dieser Weisheit, wo die ganzen Mandolinen vielleicht doch noch ein bisschen Sinn ergeben. Für die meisten von uns trifft das ja nicht zu.
Mandoline liegt hier rum, hätte ich auch mitbringen können.
Ach ja.
Ja, die Theresa begleitet mich, oder nee, mittlerweile begleite ich die Theresa. Wir machen ja jetzt durch euch angestachelt, Stefan, Weihnachtsmusik.
Mein Baby schreit wieder. Ich muss mich leider verabschieden. Ich glaube, ich gehe dann mal.
Genau.
Okay, tschüss.
Also die Qualität war gut, du brauchst mir die Datei nicht zu schicken.
Okay.
Artikel, dann wenn du Lust hast.
Schönen Abend noch. Ja. Ich glaube, ich schaff's nicht, ehrlich gesagt. Also wenn okay. ihr das irgendwie...
Dann kriegen wir
ja,
das.
Ja,
dann
mach ich. Ja, alles
okay,
klar.
Danke.
Okay, tschüss. Tschüss. Tschüss.
Ja, wir sind jetzt... durch euch ja angestachelt worden, gemeinsam Ukulele Weihnachtslieder zu spielen. Und das machen wir jetzt insofern, dass die Theresa auf der Mandoline tremulierend die Melodie spielt und ich das Strumming übernehme.
Was heißt tremulierend?
Ja, das haben wir bei der Ukulele nicht. Das ist so
in der Nähe, kannst du das mal vorspielen?
Nee, ich hab's nicht in der Nähe, müsste ich aufstehen, ins Nachbarzimmer gehen, außerdem kann ich's nicht sehr gut. Das ist dieses klassische Geräusch, was man von der Mandoline kennt, wenn man so diesen, diese griechische Mandoline, so wenn du an das denkst, dieses flirrende, hin und her Geschrammel auf einer, beziehungsweise auf einer Doppelseite, die haben ja immer zwei gleichgestimmte Seiten nebeneinander. Und dann hast du so ein flirrendes Geräusch, aber eben einer Tonhöhe und die veränderst du dann halt.
Okay.
Also du spielst eine Melodie nicht wie wir das Bing, 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 sondern das macht so.
Ja? Ah, okay. Ja, jetzt kann ich mir vorstellen. Ja, ja, ja.
Ja. Und das klingt natürlich bei Weihnachtsliedern total cool.
Das klingt, als würdest du mit Glocken spielen, oder?
Ja, genau. Das hat so was Glockenartiges, richtig.
Wie schön.
Genau, und ich mache dazu ein bisschen Strumming, obwohl das mir ja eigentlich nicht so liegt. Wir haben am Anfang, haben wir es so gemacht, dass ich die Melodie, also die klare Melodie auf der Ukulele gespielt habe und sie hat praktisch die gleiche Melodie tremoliert. Es klang auch schon ziemlich gut.
Okay, cool.
Mal gucken. Aha. Das Problem ist, dass der Lutz es immer mitspielen will und er spielt noch nicht so richtig gut.
Oh, okay.
Das wird dann ziemlich dissonant.
Ja, wenn man die ganze Zeit C über alles drüber spielt, ist halt schwierig.
Die Stockhausen-Weihnachtslieder.
Okay.
Naja, ja, nee, macht aber Spaß.
Ja, also wir machen es auch sehr regelmäßig, dass wir zumindestens, ja, ich würde sagen, 3-4 Mal die Woche schon zumindestens mal so 10 Minuten üben. Meistens stößt es nicht so auf so große Gegenliebe unserer Tochter, die dann, keine Ahnung, irgendwas ausräumt oder den Notenständer entdeckt und den umschmeißt oder ja, das Stimmgerät findet sie total faszinierend, dass da oben an der U klemmt. Das möchte sie mal runterreißen und erstmal in den Mund stecken. Aber gut, wir finden dann immer zumindest mal ein paar Minuten, wo wir ein paar Lieder üben können und ja, ich finde, es hat so was Schönes, Vorweihnachtliches, auch wenn es natürlich jetzt eigentlich zu früh ist, aber da wir nicht so geübt sind, also gar nicht, ist natürlich sinnvoll, wenn man relativ früh anfängt, sich auch die Weihnachtslieder schon mal ein bisschen drauf zu schaffen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob wir das dann aufführen werden oder so. Ich glaube es eigentlich eher nicht. Aber es ist so, es bringt einen ein bisschen in so Adventsgefühl.
Ja. Ja, nee, also wir werden da auch kein großes Konzert spielen, aber weiß ich nicht, vielleicht nehmen wir es mal am Heiligen Abend mit und
genau.
Spielen dann irgendwie Oma, zwei Lieder auf der Uk und Familie singt dazu oder lässt es auch oder so.
Ja, genau, das ist doch cool.
Also, und das ist halt dann schon irgendwie schön, wenn du also so ein Musikinstrument dabei haben für Weihnachten, das ist schon cool.
Ja, finde ich auch. Ich habe ja mit meinem Bruder vor ein paar Jahren mal Flöte an Weihnachten gespielt.
Echt?
Und wir sind ja beide nicht die größten Flötisten.
Hast du als Kind Flöte spielen müssen?
Ja, leider. Ja, alle, ich hab, ja. Das ist furchtbar. Ich wollte ja wirklich schon frühzeitig Gitarre lernen. Mir wurde gesagt in der Grundschule, nee, das geht nicht, du hast zu kleine Finger. Was stimmt, ich habe jetzt noch zu kleine Finger zum Gitarre spielen. Aber einem Kind dazu sagen, nee, dann spiel mal lieber Flöte, ist halt echt fies. Und ich mochte es auch nicht. Und dann hieß es, na, dann mach halt Orff.
Was ist
also Orff? So Xylophon.
Oh.
hat mir auch keinen Spaß gemacht. Und dann musste ich Klavier spielen. Und dann als Jugendlicher durfte ich endlich Gitarre spielen.
Ja, aber doch auch so klassische Gitarre, oder?
Ja, genau.
Du wolltest ja irgendwie Stromgitarre spielen wahrscheinlich.
Richtig.
Wie die coolen Jungs.
Genau. Und dann war ich bei der klassischen Gitarre gelandet. Naja, es ist, wie es ist. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich bei der elektrischen Ukulele angelangt bin, zu der ich wahrscheinlich von Anfang an wollte, ohne es zu wissen.
Ja, das wäre cool gewesen. So vierte Klasse, ja. Elektrische Ukulele.
Ja, das ist ja auch die, wenn Kinder hier sind, also die seien es meinen Neffen und Nichten oder Freunde vom Lucius, die wollen ja immer hier elektrische Ukulele spielen. Einfach Lärm machen.
Ja, das ist auch cool.
Zwei Verstärker, ein paar Ukulelen und dann wird Lärm gemacht.
Ja, super.
Ja.
Ja, aber E-Gitarre spielen ist auch schon, also die Patenhand von Löser, die ist 14, da hat jetzt in der Schule einer von den Jungs oder Mädels, ich weiß gar nicht, mal seine E-Gitarre dabei gehabt und mal im Musikunterricht irgendwie was vorgespielt, weil das Thema war. Und die waren nachhaltig beeindruckt. Also
ja, hat sie mir erzählt, auch beeindruckend,
da hat er gespielt und das. Und, ja.
Also ich finde auch, die Gitarre und auch die E-Gitarre ist ein tolles Instrument, was da möglich ist, was es für einen Umfang hat. Ist fantastisch, aber ich finde, es ist schon, also gerade wenn man überlegt, dass es eben auch die Ukulele gibt, ist es für viele, die damit anfangen, eine unnötige Quälerei. Und vor allem für viele, die gar nicht so weit kommen wollen, ne? Also die wollen eben kein Joe Satriani werden oder keine Ahnung, ja.
Wer?
Sondern wir wollen halt ein bisschen Musik machen und Spaß dabei haben und uns eben, und wenn wir das mit vier Saiten schaffen, dann ist es schön. Dann müssen es nicht sechs sein. Und dann müssen es auch die Bünde nicht so weit auseinander sein, womit wir dann uns dann wieder die Finger verrenken, wenn man so kleine Finger hat wie ich. Also, ja.
Ja, aber selbst bei mir, ich habe dann doch eher etwas längere Finger. Ich hatte ja bei dir auch die E-Gitarre in der Hand. Hier der Hinweis auf unseren Instagram-Account, da gibt es sogar ein Foto von.
Ja.
Ich fand das auch sehr unangenehm, wie breit man da greifen muss.
Ja. Und
da sind wir von der Uke, also selbst bei einer Tenor, die ja schon die große ist, kann man da immer noch angenehm alles greifen und
über fünf Bünde kann man da locker greifen. Das ist bei der Gitarre, ist es schon weit aus der Komfortzone.
Ja, das geht ja kaum. Ja, und du greifst halt alles von unten. Du musst nicht irgendwie mal mit dem Daumen oben drüber gucken und da nochmal was festhalten. Nee, ist wirklich gut.
Das greifen wir bei der Gitarre aber auch nicht.
Echt? Habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, dass Leute das machen.
Echt? Nee, das ist eigentlich ein Sakrileg.
Echt?
Ja.
Okay.
Nee, ja. Ich bin manchmal, ja, wenn ich so YouTube-Videos schaue, denke ich mir so, wow, wie kann das möglich sein, wie gut die da auf dieser Gitarre spielen? Ja, am Ende ist es natürlich auch einfach nur Übung, klar.
Ja, natürlich. Also, weiß nicht, wenn ich jetzt mit 16 anfangen würde, Musikinstrument, und ich habe Bock auf Gitarre und ich weiß, ich schaffe das dann auch, da ordentlich die Zeit reinzuhängen, ist es wahrscheinlich mit 16 fast sinnvoller, dann gleich Gitarre zu lernen. Aber wenn man da ein bisschen älter ist und also wir können ja gar nicht mehr, keine Ahnung, 2-3 Stunden am Tag reinhängen, die wir nachmittags nach der Schule vor der Glotze hängen und da mal ein bisschen einfach Akkorde hintereinander üben oder so ein bisschen rumschrubbeln, jammen, wie auch immer. Mit so einer Uke, da kannst du halt 20 Minuten am Abend oder mal 10 oder auch mal nur 2, hat man doch recht schnellen Fortschritt.
Ja.
Muss halt gucken, nach was man sich orientiert, aber ein paar YouTube-Videos, das ein oder andere Buch und man kommt wirklich gut voran. Also, das macht wirklich Spaß.
Ja, finde ich auch.
Und es klingt halt sofort cool. Also irgendwie.
Ja, auf der Gitarre klingt es schon cooler. Muss man schon sagen. Weil halt der Umfang größer ist.
Ja, natürlich. Also
der Klangkörper natürlich größer ist. Also du hast halt weil ich habe neulich jetzt wieder meine Gitarre rausgeholt, weil Freunde von uns da waren am Wochenende. Deren Tochter, von der habe ich vorhin auch schon mal gesprochen. Sechsjährige, die will jetzt Gitarre lernen. Und da habe ich ihm gefragt, so, ja, so, was meint die denn mit Gitarre lernen? Und hat ihre Mutter gesagt, so, und habe ich eben so gesagt, ja, also muss es wirklich Gitarre sein oder geht auch Ukulele? So, ja, nee, das ist für sie alles das Gleiche. wo wir dann irgendwann angelangt sind, so, ja, komm, lass uns doch erstmal gucken, vielleicht, ich gebe ihr ein bisschen Unterricht auf der Ukulele und gucken wir mal, wenn sie da irgendwie Feuer fängt, kann sie immer noch eine Gitarre kaufen oder so eine Kindergitarre im Endeffekt, ja, also ja. Ist ja keine, kauft da ja keine große Gitarre für so Kinder. Aber so dieses Grundsätzliche, so wie man das Gerät hält und wie man die Seite anschlägt und wie man Bund greift und ja, und wie so Töne darauf verteilt sind, das ist ja das Gleiche wie auf der Gitarre. Das kann man genauso auf der Ukulele machen. Das ist jetzt nicht so ein Grund, warum man eine Sechsjährige mit einer Gitarre quälen sollte. Ach genau, und was ich sagen wollte. Und bei der Gelegenheit habe ich auch mal meine alte Gitarre, also die alte, auf der ich damals Konzertgitarre gespielt habe, da sind mir mittlerweile zwei Saiten gerissen, die ich nicht ersetzt habe. Und ich habe die einfach so umgestimmt, dass die eben jetzt auf Ukulelenstimmung ist. Mit den verbliebenen Saiten, die auch jetzt 40 Jahre alt sind. Oder 30 Jahre vielleicht auch nur, aber uralt. Und erstaunlich, dass die nicht gerissen sind. Und da habe ich halt schon auch gemerkt, als ich das angeschlagen habe, das ist schon beeindruckend, wie viel mehr Sound aus einer Gitarre kommt. Ja, also schon, ja. Ukulele ist halt schon, die spielst du schon ein bisschen auch für dich. Ja? Weil das ist so viel Sound, dass es reicht, so wenn du direkt daneben sitzt oder wenn du sie halt in der Hand hast. Aber du beschallst halt nicht einen großen Raum, ne? Und das kannst du halt mit einer Gitarre.
Ja, klar. So ein Wohnzimmer kriegst du mit der Uke schon beschallt, wenn du so zweit bist, geht es. Aber ja, groß sein. Gut, kannst dir eine E-Ukulele holen und dann,
genau,
dann einen großen Marshall da dranhängen oder so.
Ja.
Was, glaube ich, auch so lustig ist, so ein kleiner Uke und dann so einen riesigen Turm.
Ja, klar, warum nicht?
Ja, geht dann. Ja, so. Sind
wir schon wieder bei Ukulelen gelandet, wie immer.
Das, wenn wir beide aufnehmen, dann landen wir am Schluss immer bei Ukulelen.
Oh Mann, die armen Hörer. Die wollen was über Filme hören und müssen jedes Mal unser Loblied auf die Ukulele und immer dasselbe.
Das habt ihr doch beim letzten Mal schon erzählt. Ja, ist ja auch wahr.
Ja, ist wahr.
Aber es ist einfach ein schönes Instrument, was viel Spaß macht.
Genau. Es ist halt so ein Instrument, was so nicht ganz ernst ist. Das macht halt einfach Spaß. Da hat man keinen direkten Leistungsdruck und dilettiert so vor sich hin, im besten Sinne des Wortes.
Mhm,
also genau. Etwas zum Spaß machend.
Ja.
Hm?
So, jetzt haben wir aber auch keine weiteren Themen mehr und können die Sendung eigentlich frohen Mutes beenden, oder? Hast du noch Themen, die du besprechen möchtest?
Ich hab immer noch Themen, aber eigentlich sehe ich betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.
In diesem Sinne, bis nächste Woche.
Ja, wahrscheinlich. Dann vielleicht mit Zombiefilmen. Mal sehen.
Genau. Tschüss.
Tschüss.